Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yum Yum Hustlers. Unser heutiger Gast, ich muss zugeben, gestehen, ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan. Sie ist nicht nur Model, sie ist nicht nur Creatorin, sondern auch Moderatorin. Ihre Hobbys haben sehr viel mit Adrenalin zu tun.
Die gehen unter die Haut, sie hat sie sogar tätowiert.
Stimmt, sie hat es sogar tätowiert. Sie liebt Motorsport. Sie hat vor kurzem, beziehungsweise vor längerer Zeit schon einen Flugschein gemacht.
Und sie sammelt die Scheine für die Extremsportarten nur so. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Betty Taube.
Woo! Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Dass gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 in Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung. Also, Betty, wir fangen jede Folge mit so einem Icebreaker an.
Okay.
Mit einer Einstiegsfrage. Und ich würde sehr gerne wissen, wie viele unbeantwortete Anrufe du denn in deiner Telefonliste gerade hast.
Gar keinen.
Wow.
Sehr gut.
Ja, ich bin so ein Mensch, sobald da so eine 1 in Rot steht oder 2 oder weiß ich was, ich werde panisch. Ich muss alles immer im Überblick haben.
Okay, krass. Also, du hast dein Leben also sehr im Griff.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Zumindest deine Anrufliste.
Ich bin auch so ein Typ, ich lese die Nachrichten und sag mir dann, okay, ich antworte später, aber vergesse es dann.
Ja, und dann ist es eine Woche her.
Also lieber telefonieren als schreiben?
Oh, kommt drauf an. Eigentlich bin ich eher so schreiben. Mhm. Es hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich war so ein Typ, der so sich bis so 20, 23 nicht getraut hat, beim Arzt anzurufen.
Oh,
und so weit.
Oh
wow.
Ja. Deswegen schreiben eigentlich, aber anrufen muss auch mal sein.
Und nachdem wir immer eine Icebreaker-Frage machen, erklären wir gerne den Menschen erstmal, warum sie überhaupt ein Yum Yum Hustler sind.
Okay.
Weil du einfach einer der krassesten Menschen bist, die ich kenne, die sich so hochgearbeitet haben mit nicht so einer ganz schönen Vergangenheit. Beziehungsweise, ich möchte das gar nicht so werten, aber auf jeden Fall einer steinigen Vergangenheit, die Herausforderungen geboten hat, dass du es schaffst, deine Karriere zu managen, die definitiv da ist und trotzdem irgendwie, was ich am meisten bewundere, sieht es für mich aus, als hättest du eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance. Du liebst den Motorsport, du fliegst. Das sieht alles sehr stark danach aus, dass du dich selbst priorisierst, was ich finde sehr, sehr viel wert ist und wovon sich der eine oder andere Yum-Yum-Hustler aus Erfahrungen, mich inkludiert, eine ganze große Scheibe von abschneiden kann.
Obwohl es bei mir auch manchmal kritisch wird, weil es dann zu sehr in diese Richtung geht, was meine Hobbys sind.
Also du liebst Spaß haben.
Ja, genau. Und ich vernachlässige dann manchmal meinen Job. Deswegen ist es auch nicht immer gut. Aber ich versuche das schon irgendwie alles auf eine Reihe zu bekommen.
Ja, also fangen wir doch vielleicht mal direkt mit dem Thema Job an.
Okay.
Wir haben ja eine relativ ähnliche Vergangenheit, was das angeht.
Das
Germany's Next Topmodel. Ja, wir wissen bla bla bla. Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass wir ein paar unschöne Erfahrungen gemacht haben. Alle Meinungen sind valid, alle Erfahrungen sind valid. Ich hatte eine sehr schöne Erfahrung, ich hoffe du auch.
Ich hatte auch eine schöne Erfahrung, muss ich ehrlich sagen.
Ich würde wieder hingehen, du auch?
Ja, ich auch.
Jederzeit.
Ich fand, es war ein bisschen wie so eine verrückte Klassenfahrt. Zwar mit Leuten, die du nicht kennst, aber es war so ein bisschen wie so Charlie, die Schokoladenfabrik. Du kommst in so ein Business rein und siehst Dinge, die du normalerweise natürlich nicht gesehen hättest. Und es war schon alles so, wow.
Ja, und ich finde auch so immer so vor der Elimination war es so ein bisschen wie so eine Highschool.
Voll.
So, du hast so diese Tische. Ja. Da hast du dieses Grüppchen und dieses Grüppchen und die reden über die und die reden über die und die mögen die nicht.
Ja, also es war schon sehr highschool. Ich muss sagen, bei Next Topmodel ist echt ganz anders als bei DSDS, ne?
Echt?
Inwiefern?
Also als ich bei DSDS war, habe ich genau mit sowas gerechnet. Ich dachte, es gibt so voll viel Drama und so voll die Grüppchen. Aber wir waren alle, also vielleicht liegt es auch an meiner Staffel, weil meine Staffel war sehr harmonisch. Bei uns gab es gar keinen Streit.
Mhm.
Und wir waren alle eine Gruppe zusammen und wir waren alle so voll liebevoll. Und es war so, also es war ganz anders als bei Germany's Next Topmodel. Obwohl ich eigentlich genau davor am meisten Angst hatte, dass es so ein bisschen mit Mean Girls und so wird und man so ausgegrenzt wird. Aber es war irgendwie bei uns sehr harmonisch. Aber
ich muss sagen, bei uns wurde auch keine ausgegrenzt. Es gab eher so zwei Hälften. So,
ja.
Die haben sich gut verstanden und die haben sich gut verstanden. Und desto weniger es wurde, wurde es dann eine Gruppe.
Mhm. Aber was ich bei dir so interessant finde, du bist ja in Anführungszeichen nur ins Halbfinale. Ich dachte mir, du hast gewonnen. Also ich habe dich so stark in Erinnerung, dass ich wirklich in meinem Kopf immer hatte, dass du gewonnen hast.
Das sagen immer viele Leute zu mir und ich bin dann immer so, stopp, ich habe gar nicht gewonnen. So.
Voll, und du bist noch erfolgreich, ich möchte das jetzt auch nicht schaden, die Gewinnerin, so, aber du bist ja bis heute noch super, super, super erfolgreich. So. Und das ist ja auch so ein Ding bei Casting, was wenige schaffen.
Ja, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Tatsächlich. Ich habe mir letztens so unsere Staffel nochmal angeguckt und ich dachte mir so, wie konnten die Leute mich toll finden?
Wieder wie vielten warst du nochmal?
Neunte Staffel.
Ah, Steffi war das,
ja,
ne?
Ja, Steffi, genau.
Ach so!
Ja, deswegen,
nein!
Gerade gesagt
oh mein Gott,
nee,
krass!
Nee, doch Steffi.
Ja, Steffi ist ja auch krass.
Ja, ja. Aber ich glaube, wenn so viele Jahre vergehen, guck mal, wir gehen jetzt in Staffel 19. Das ist 10 Jahre her.
Ja. Wow.
Ich glaube, die Leute können einfach nicht mehr so richtig
differenzieren, wer
bei welcher Staffel.
Okay, dann seid ihr beiden. Jetzt kommen wir bitte nicht noch mit einer dritten Person, keine Ahnung. Aber okay, krass, das ist hart, weil man kennt euch beide noch komplett und ihr seid beide noch mitten in eurem Beruf und erfolgreich und du bist tatsächlich sehr, 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 sehr positiv an mir hängen geblieben. Ich war sehr großer Fan.
Du hast ja generell so das Image vom Sunshine, du warst immer gut drauf.
Ich war so diese kleine Süße.
Aber identifizierst du dich auch mit dem Image, das dir gegeben worden ist?
Gar nicht. Deswegen, das hat mich auch immer ein bisschen an GNTM gestört, dass man immer in so eine Schublade gesteckt wird und du kommst da eigentlich nicht raus. Wenn du in diese Schublade gesteckt wurdest, dann ist das halt nur mal dein Stempel. Und ich war halt die kleine Süße und ich habe so oft gezeigt, dass ich auch anders kann. So oft, aber trotzdem hieß es dann danach immer, oh, du kleine Süße. Und ich war so.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach an Oberflächlichkeiten so ein bisschen gekoppelt. Also ich wäre niemals die kleine Süße, weil ich einfach eine Stimme habe. Ich höre halt, egal was ich sage, ich höre mich immer resolut an.
Bei mir liegt das an meiner Stimme. Ich habe so eine Mickey-Maus-Stimme und das klingt immer süß.
Und dabei innerlich, eine krasse Ausstrahlung, du lachst halt. Ich kann mich gar nicht
böse, aber innerlich sieht das ganz anders aus.
Das finde ich gerade süß. Aber innerlich bei mir, du checkst sofort, wenn ich abgefuckt bin, du denkst, oh, boah, mit der möchte ich mich nicht anlegen. Aber bei dir ist das so trotzdem so. Oh.
Ja, ich kann das gut überspielen, das stimmt.
Aber du warst ja trotzdem dadurch auch Publikumsliebling.
Mhm.
It's not a bad thing, oder?
Mhm. Ich weiß nicht. Bei uns war noch so ein ganz großes Finale, war das bei euch auch noch?
Nein, wir hatten eine Corona-Staffel, wir durften niemanden im Studio haben.
Ja, bei uns, also wir hatten noch so ein richtig krasses Finale, so Lanxess Arena komplett voll. Und dann ging es darum, die Zuschauer durften wählen, wer diesen Top 25 Walk eröffnet. Und alle so, du bist das, du bist das. Und ich war bis zuletzt so, nein, ich bin das nicht. Und natürlich war ich das. Aber ich war selbst davon sehr überrascht. Bin ich auch heute noch, ich verstehe es halt, wie gesagt, nicht.
Ja, witzigerweise, wenn wir beim Finale waren, wir alle davon überzeugt, dass Dasha gewinnt. Wir alle so, ja, Dasha gewinnt.
du gewinnst. Auf jeden Fall gewinnst du. Ja, das ist dann nicht so gekommen. Hat mir dann auch leid, dass wir das alle so gesagt haben.
Oh. Nee, krass, also, dass du es so empfindest, weil ich dachte, in meiner Wahrnehmung, und ich habe es nur so durch Social Media verfolgt und ein paar Folgen mir angeschaut, und in jeder Folge war ich so, okay, krass, entweder Alex oder Romina, weil man es einfach, weil sie so ein ganz anderer Typ ist und man es nicht erwartet, aber ansonsten war ich so safe, du. Irgendwie.
Ja, ich nicht. ja, aber weil auch, keine Ahnung, ich glaube, was ganz gut ankam auch da draußen war, gut, die da draußen haben es auch nicht entschieden, aber so generell, dass ich einmal sehr direkt bin.
Mhm.
Und ich bin ja offen und ich kommuniziere sehr ehrlich.
Ja.
Und glaubst du, da war so ein bisschen Druck für dich? Oder dass du ein bisschen People-Pleaser bist? Dass du immer das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie allem gerecht werden, du musst dem Sunshine gerecht werden und gerade auch in der Zeit danach?
Hat sich erst so entwickelt. Also ich musste ja absolut erstmal lernen, mit dem allen umzugehen, weil ich war ja auf einmal, ich kam aus diesem Leben und war auf einmal in einem komplett anderen Leben. Und das war schwer. Ich musste mich auch echt daran gewöhnen und ich hab's bis heute eigentlich immer noch nicht so richtig. Wenn ich auf der Straße angesprochen werde, mir ist das immer noch unangenehm.
Ja, aber ich glaube, das ist mir auch unangenehm. Aber nicht, weil ich das nicht wertschätze, dass jemand sich überwindet, sondern ist so, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich dir geben kann, was dem gerecht wird. Ich bin so.
Ist dann so, bist du die und die?
Und ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Und ich würde dir gerne das geben, was du jetzt gerade möchtest, aber ich weiß es nicht, was ich machen kann.
Ja, aber man hat natürlich schon irgendwie so diese Vorbildfunktion auf einmal, die man davor nicht hatte. Und ich hatte so Phasen, wo ich mich dagegen geweigert habe. Also ich wollte das nicht. Mhm. Ich wollte nicht diese Vorbildfunktion haben und auch kein Vorbild für irgendjemanden sein.
Mhm.
Aber irgendwie wirst du gezwungen, das zu sein.
Ja.
Ich glaube, niemand von uns wollte die Vorbildfunktion haben.
Nee.
Ich kenne niemanden, der sagt, ich wollte ein Vorbild sein.
Ja.
Und da musste man natürlich auch lernen, egal was du machst, jeder findet irgendwo was, was ihm nicht gefällt.
Ja.
Egal, ob du jetzt dieses Brötchen isst oder dieses Brötchen, immer wird jemand da sein, der darüber meckert. Und das musste ich auch echt lange lernen, dass irgendwann das einfach egal ist.
Aber du bist schon in deinem Leben jetzt angekommen.
Schon. Mit
Job und
findest
es gut, was du machst. Und am Ende des Tages ermöglicht dir das ja auch, das zu machen, was du liebst. Fliegen, schnell fahren.
Absolut, ja.
Und all die anderen schönen Dinge.
Ja.
Ja, es gab ja auch einen nicht ganz so schönen Abschnitt in deinem Leben. Mhm. Ich weiß nicht, wiefern du darüber sprechen möchtest. Natürlich ist da immer alles ganz offen, wie du möchtest, wo Grenzen sind.
Sprechen.
Ich glaube, ist ein wichtiges Thema, weil doch recht wenig darüber gesprochen wurde.
Das stimmt.
Ich war letztens auch bei Dieb und Deutlich zu Gast und da war auch ein junger Mann, der ist Politiker, der ein ähnlichen Background hat und ich war wirklich sehr ergriffen. Deswegen umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier bist, weil wir wussten tatsächlich bis zu der Sekunde, wo du durch die Tür gekommen bist, nicht?
Ja.
Ich
habe auch ganz lange nicht darüber gesprochen, weil ich kann gar nicht so richtig erklären, warum, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel Therapie gemacht und jetzt bin ich offen dem gegenüber und kann einfach darüber sprechen, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind und ja.
Ich glaube, auch gerade so, solange es noch akut ist und wehtut, in Anführungsstrichen, ist es so, diese krasse Abneigung, man möchte sich nicht primär darüber identifizieren, das bin nicht ich, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Deswegen, ich war auch bei Germany's Next Topmodel und wollte partout nicht über das Transsein reden.
Ja, aber
ich bin nicht nur trans.
Das war wieder diese Schublade.
Ja.
Ja. Bei mir war auch diese Schublade, sie ist ein Heimkind, okay, wir haben eine Story, sie kann mitmachen, okay, so.
Wobei ich zum Beispiel bei mir sagen muss, bei mir wurde es extrem respektiert. Jede meiner Grenzen wurde
auch
nicht überschritten, da bin ich nach wie vor extrem dankbar. Und da ist sehr respektvoll mit umgegangen und ich war dann einmal gezwungen, darüber zu sprechen.
Ja.
Aber nicht durch Produktion, sondern durch die anderen Mädchen, weil sie die ganze Zeit die falschen Pronomen benutzt haben, beziehungsweise nicht alle. Ne? Es gab ein, zwei Mädchen. Und dann habe ich einmal hingesetzt und gesagt, so, pass mal auf. So und so sieht's aus und danach ist es auch nie wieder passiert.
Ja.
Und das war auch gut, glaube ich, dass es passiert ist, weil ich so da angefangen habe, die Angst so ein bisschen davor zu verlieren, darüber zu sprechen. Korrigiere mich sehr, sehr gerne, weil es ja doch ein sehr persönliches Thema ist. Immer wenn ich was falsch sage, mir einfach ins Wort fallen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du mit ungefähr 10 Jahren ins Heim gekommen.
Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wann das ungefähr war, aber ich glaube, das war die zweite Hälfte der 5. Klasse. Ich glaube, da ist man so 9 oder 10 Jahre alt.
Ja. Also ich glaube, ich bin 11 geworden in der Stufe. Ist natürlich nicht schön per se schon mal, aber ich glaube, es ist noch härter, wahrscheinlich realisiert man das in dem Alter noch gar nicht so richtig, was der Grund dafür ist, aber deine Mutter war drogenabhängig?
Sie war alkoholabhängig, genau, und hatte auch einige psychische Erkrankungen. Also sie hat mich also eigentlich, seitdem ich schon ein Baby war, misshandelt. Mhm. Genau, und das war schlussendlich auch der Grund. Aber es gab schon im Vorfeld so ein paar Zwischenfälle, wo ich auch dann mal eine Zeit lang in Berlin für ein paar Wochen nur im Heim war, aber wieder zu ihr zurückgekommen bin. Und wir sind auch sehr oft umgezogen, weil immer wenn das Jugendamt irgendwas mitbekommen hat, ist meine Mama wieder mit mir umgezogen. Mhm. Deswegen, ja.
Bist du Einzelkind?
Ja, Einzelkind. Also ich habe noch eine Halbschwester, aber von meiner väterlichen Seite.
Aber hast du das Gefühl jetzt so rückblickend, dass deine Mutter umgezogen ist, weil sie wirklich da sein wollte?
Aber es nicht konnte, wirklich?
Oder glaubst du, sie hat das so ein bisschen für sich gemacht? So dieses so...
Sie hatte Angst. Sie
wenn
hatte
du
ganz
weg
doll
bist,
Angst. Ja.
Was bleibt dann noch?
Sie wusste, also ganz tief im Inneren wusste sie, dass sie sehr viele Probleme hat und dass sie sehr viel falsch macht. Aber aufgrund der Krankheit und aufgrund der Sucht konnte sie es dann in diesen Momenten halt nicht besser machen. Und das war, glaube ich, sozusagen ihr einziger Ausweg, dann einfach zu flüchten. Mhm. Ja.
Und bist du dann vom Heim in eine Pflegefamilie gekommen?
Nee,
oder?
Ich war schon zu alt für eine Pflegefamilie eigentlich.
Auch krass.
Eher
ja,
jüngere
mit
Leute
10.
Rein. Ja.
Du bist noch ein Kind.
Ich weiß gar nicht, wie das System läuft. Also,
oh, das
wie
ist
kann
ganz
man mit,
verrückt.
Wie kann man mit 10 zu alt sein?
Ja, es ist ganz komisch. Eigentlich war ja auch der Plan, dass ich zu meiner Oma gehe und sie mich quasi großzieht. Dafür hätte mein Vater aber das Sorgerecht nehmen müssen, hat er dann aber nicht gemacht.
Also väterliche Seite.
Genau. Und meine Oma hat tatsächlich geklagt dagegen und wollte unbedingt, dass ich zu ihr komme. Aber das Jugendamt und das Gericht haben gesagt, nee, meine Oma ist schon zu alt. Aber dabei war sie damals erst.
Also es ist doch besser bei Familienangehörigen als bei Fremden oder irgendwie gar kein richtiges Zuhause.
Voll.
Ich verstehe das nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das gesamte System ist total marode in Deutschland, was Jugendschutz auch so ein bisschen angeht, auch mit Adoptionsrecht.
Boah, ich kann auch Geschichten aus meiner Heimzeit erzählen. Das glaubt mir kein Mensch wirklich. Da läuft so viel schief.
Das war so das Schlimmste, was du mitbekommen hast?
Oh, was war das Schlimmste? Es gibt ganz viele Geschichten. Also mein erstes Heim, wo ich hingekommen bin, das war eine Schule, wo es nur 9 andere Mitschüler gab, irgendwo in einem Dorf.
In der gesamten Schule?
Ja, nee, bei mir in der Klasse.
Aber auch
aber es
schon
war
krass.
Dorf in Brandenburg. Also wirklich, da stehen so 100 Häuser oder so.
Krass.
Ich mitten aus Berlin. Und das Haus war sehr marode, muss ich sagen. Und ich hatte ein Bett so unter einem Dachfenster, wo es so, das Dachfenster war undicht. Also es hat so ein bisschen durchgeregnet. Also jetzt nicht auf meinem Bett, aber es ist so an der Seite runtergelaufen. Dann war ich in einem Zimmer mit einer psychisch Kranken, also ein Mädchen, was auch ab und zu mal in der Klinik war. Mhm. Und die wollte mich immer umbringen. Die hatte dann immer so eine Axt unter ihrem Bett.
Was?
Oder manchmal, wenn ich geschlafen habe, hat sie so Scherben vor mein Bett gelegt.
Was?
Ja, wirklich.
Ich muss gerade nur lachen, weil ich kann nicht damit umgehen.
Ja.
Also kennst du dieses, sorry, es ist einfach nur... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist gerade eine Verzweiflungslachen.
Aber das, und ich war klein, ne? Und wenn ich das jemandem erzählt habe, mir hat keiner geglaubt. Es wurde mal gesagt, ja, sie ist gerade durcheinander und sie versucht alle gegeneinander aufzuspielen und so, aber es war einfach die Wahrheit. Also ich habe mir das nicht ausgedacht.
Und wie ist das, aber wurdet ihr dann irgendwann getrennt?
Also es gab dann auch so ein paar Situationen, wo zum Beispiel das Gesundheitsamt kam und gesagt hat, oha, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, das und das und das und das alles zu machen, sonst wird das Heim hier geschlossen. Und meine Bezugserzieherin hat sich dann damals entschieden, ein eigenes Heim aufzumachen und da bin ich dann mit ihr mitgegangen quasi. Und dann
ich hoffe, das war gut.
Ja, das war gut. Da gab es zwar auch die ein oder anderen Vorfälle, aber...
Also das heißt, die Heime sind auch in privater Hand? Das ist gar nicht staatlich.
Es gibt sozusagen Träger, zum Beispiel die AWO oder weiß ich was. Und die haben dann verschiedene Einrichtungen, die sie leiten. Aber es kann es tatsächlich auch privat geben, ja.
Ja, aber das ist ja fast so, ich sehe das immer nur so, es gibt so eine koreanische Sendung, da geht es um das Jugendrecht in Korea, beziehungsweise wie damit umgegangen wird, wie jugendliche Straftäter geschützt werden. Und da ist auch so ein System, Kinder unter 14 Jahren straffällig werden, kommen die halt in so Erziehungsheime.
Das gibt es in Deutschland auch. Also wir haben nämlich tatsächlich mal eins besucht und ich war total schockiert davon, weil die mussten alle so die gleiche Kleidung anhaben und die hatten so ein komisches System, dass wenn sie artig sind, dann kriegen sie so Münzen und mit diesen Münzen durften sie sich Schokoriegel holen und so. Das war ganz komisch.
Ja, ich habe letztens auch tatsächlich so eine Doku gesehen, dass sie sich so Stufen erarbeiten können, ne? Wenn das Benehmen stimmt, dass sie dann irgendwie eine Stunde Handy in der Woche bekommen oder so. Das ist schon...
Das ist aber auch spannend, dass du das sagst, weil viele wissen den Unterschied nicht. Also zwischen zum Beispiel mir als Heimkind oder anderen...
Erziehungsheim.
Genau. Ja. Wir wurden immer, also von den anderen Kindern damals, so in eine Schublade gesteckt und es hieß immer, dich hätte ich auch weggegeben und so. Ja, dabei wussten die gar nicht, dass der Fehler gar nicht bei mir lag, sondern bei den Eltern oder bei meiner Mama halt in dem Fall.
Aber jetzt gerade, wo du diesen Satz gesagt hast mit, dich hätte ich auch weggegeben. Du warst ja super, super, super jung. Mhm. Hat das in diesem Alter irgendwie schon was mit dir gemacht? Weil du hast ja gesagt, du gehst jetzt auch zur Therapie. Mhm. Seit wann gehst du zur Therapie? Und was war, also hast du vieles mit dir selber ausgemacht? Oder alles. Hast du auch was geglaubt, was andere dir gesagt haben? Oder?
Nee. Keine Ahnung, das liegt, glaube ich, in meiner Natur, dass ich immer meinen eigenen Kopf hatte. Aber ich glaube, nur deshalb bin ich so gut durchgekommen, weil viele, die auch mit mir im Heim waren, die sind entweder abgerutscht während der Heimzeit schon oder danach. Und ich habe halt währenddessen Abitur gemacht und. Also ich wusste, es gibt keinen anderen Ausweg. Ich muss mich halt hier zusammenreißen, damit irgendwas aus mir werden kann. Ja. Aber das haben ganz viele leider nicht. Ich habe das alles runtergeschluckt. Und vor 3 Jahren hat es dann angefangen, dass es irgendwie so alles nach und nach hochkam.
Wie so Flashbacks?
Ja, ich habe mich zu dem Zeitpunkt von meinem noch Ehemann getrennt. Und das war sozusagen der Auslöser. Und dann kam die Depression und dann war alles auf einmal. Ja. Und dann habe ich echt jetzt 3 Jahre lang Therapie gemacht. Ich war auch ein paar Wochen in der Klinik und habe Traumatherapie gemacht und alles drum und dran. Und ja.
Ich finde es total spannend, weil das sind ja beides auch Themen, die so Tabuthemen in Deutschland sind. Sowohl Therapie, glaube ich, und auch so
schlimm.
Kinder, die verlassen werden, Kinder, die Hilfe brauchen und irgendwie Opfer auch des Systems irgendwie werden, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil wie sehr Hilfe ist das wirklich? Mir ist auch gerade aufgefallen, erst in dieser Sekunde, dass du, glaube ich, der einzige Mensch bist, den ich kenne, der im Heim aufgewachsen ist. Ich kenne niemanden.
Ja.
Und da frage ich mich auch so, wie kann das sein? Also werden diese Kinder so isoliert? Sind das dann spezielle Schulen? Oder also ist das kein, also ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Oder vielleicht reden die anderen Kinder auch nicht drüber, weil gerade aus diesen, wie du sagst, Vorverurteilen.
Ich glaube, das ist so ein Thema, wo man einfach generell nicht drüber spricht. Weil wenn du jemanden kennenlernst, dann sagst du ja nicht, hey, wie bist du bei den Eltern groß geworden? So über dieses Thema spricht man ja eigentlich fast nie. So.
Ja, das stimmt. Obwohl... Ich würde schon sagen, dass die so oft sagen, irgendwas machen deine Eltern so. So, weiß ich nicht. Weil
aber wenn mich das zum Beispiel jemand fragen würde, würde ich sagen, ja, mein Papa macht das und das. Er ist
man beantwortet dann die Frage einfach. Ja. Ne? Ja. Aber hast du Kontakt zu deinem Vater gehabt die ganze Zeit?
So ab und zu schon, ja.
Mhm. Lebt dein Papa in Deutschland?
Ja, der wohnt auch gar nicht weit weg von mir, so 1,5 Stunden.
Habt ihr ein gutes Verhältnis?
Ja, schon. Also es ist sehr viel ungeklärt tatsächlich.
Ja.
Und er sagt auch immer, irgendwann erkläre ich dir alles, aber ich will eigentlich gar nicht mehr so über diese Zeit sprechen.
Du hast deinen Frieden damit gemacht und du brauchst die Entschuldigung nicht mehr, ne?
Genau, absolut. Aber ich bin fein damit einfach.
Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man wirklich verzeihen kann. Mhm. Wenn man lernt, ich brauche nichts von dir, um dir zu verzeihen. Genau. Weil so ist man immer wieder abhängig davon, dass man das Gefühl bekommt, dass
ich
der Mensch
auch nicht,
Buße tut.
Ja, ich will auch nicht mit ihm die ganze Zeit wieder dieses Thema aufmachen. So, weil ich bin fein damit. Also ich brauche das nicht, jetzt mit ihm nochmal darüber zu sprechen. Mhm. So.
Aber ich glaube, generell mit so traumatischen Erlebnissen, die wir ja alle haben, dafür muss nicht sowas passiert sein oder man muss keine Identitätskrise mit seinem Körper haben oder ne, Traumata können auch schon viel kleiner anfangen und gravierend sein für einen Menschen. Ne? So jede Last ist immer die größte für sich selbst.
Das stimmt.
Und bei mir ist tatsächlich auch so vor meinem Coming Out, wenn mich jetzt jemand anspricht auf eine Situation aus meinem alten Leben, natürlich erinnere ich mich.
Ja.
Aber jetzt so in meinem Alltag.
Man vergisst das.
Ich erinnere mich, also es gibt keine Situation, wo ich mich jetzt an, ach ja, stimmt, in der 6. Klasse. Ja, warum soll ich auch darüber nachdenken? So irgendwie dieses Leben ist vorbei.
Aber das ist ein Schutzmechanismus von unserem Gehirn, ne? Das löscht Dinge automatisch. Zum Beispiel ganz viele Dinge, die mit meiner Mama passiert sind, wo sie mich misshandelt hat, die wusste ich nicht mehr, sind aber in der Therapie wieder hochgekommen.
Das ist auch tough, ne?
Das war krass. Das war wirklich so. Manchmal saß ich dann da und dachte so, boah, denke ich mir das gerade aus oder ist mir das wirklich passiert? Und dann, umso länger ich daran gearbeitet habe, ist mir klar geworden, okay, das ist wirklich passiert, weil das und das und das ist dann noch passiert. Und das war schon das Heftigste. Also Traumatherapie war mit das Krasseste, was ich machen musste, aber auch das, was am meisten geholfen hat tatsächlich.
Aber ist so eine Therapie dann irgendwann abgeschlossen?
Ja, eigentlich schon. Ich glaube, seit Januar oder Februar bin ich nicht mehr zur Therapie gegangen. Aber manchmal habe ich schon noch die Momente, wo ich mir denke, oh, ich könnte jetzt schon mal, weil man gewöhnt sich daran.
Mhm. Weil so ein Safe Space einfach.
Und ich liebe das auch. Und jeden, den ich kennenlerne, der mir erzählt, oh, ich habe da Probleme, hier Probleme, ich sage, geh zur Therapie. Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Eigentlich sollte jeder Mensch Therapie machen müssen.
Das haben wir auch schon sehr oft gesagt.
Extrem. Aber das Ding ist immer so, man kann Menschen diesen Rat nur voll schwer geben.
Ja.
Die müssten von alleine kommen und nach Therapie so fragen. Dann sind Leute empfänglich dafür.
Und ich finde auch, man muss nicht nur zur Therapie gehen, wenn man jetzt ein schwerwiegendes Problem hat oder wirklich ein Trauma bewältigen möchte.
Jeder von uns hat Probleme.
Jeder von uns hat Probleme, jeder von uns hat Traumata, die man verdrängt hat. Und ob das jetzt, wie schwer das jetzt wiegt oder auf einen lastet, das ist ja so zur Seite. Aber so, ich bin einfach so zur Therapie gegangen. Ja. Also ich habe das von meinen Freunden gesehen. Ich habe eine Freundin von mir, die meinte auch zu mir, die so, ich bin der festen Überzeugung. Und für mich war davor, und das gebe ich auch einfach so zu, weil ich einfach so ein Vorurteil hatte. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt zur Therapie gehe, dann denken Leute, ich bin krank.
Ja.
Und dann meinte meine Freundin zu mir, und die ist auch wirklich so ein Mensch, wo ich mir immer dachte, ihr geht super. Und die meinte zu mir, Alicia, jeder Mensch sollte meiner Meinung nach zur Therapie gehen. Und dann war ich so, weil dann manchmal diese Momente, wo man einfach so, wenn ich PMS habe, ist das ganz schlimm, bin ich richtig stark depressiv. Und dann denke ich mir mal so, ja, aber mein Leben ist ja eigentlich voll toll. Ich habe ja eigentlich gar keinen Grund, traurig zu sein.
Genau.
Was ist los?
Man traut sich nicht.
Und dann bin ich zur Therapie gegangen und wir haben geredet und ich war so, wow. Ob es jetzt in meiner Kindheit anfängt, ob es jetzt mit dem Jetzt beginnt. Mhm. Es sind so viele Dinge, wo ich denke, okay, du hast so viele Baustellen und das ist einfach dein ganzes Leben lang verdrängt.
Voll.
So, und deswegen, wer auch immer hier gerade zuhört, schämt euch nicht.
Nein.
Und
das ist probiert der größte
es einfach
Punkt.
Aus. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, das habe ich jetzt bei meiner Therapeutin gemerkt, ich habe nämlich gar nicht mit, also das kann ich einfach auch offen und ehrlich so sagen, ich habe mich gar nicht verstanden gefühlt von ihr. Und manchmal ist es ja auch so normal, weil am Anfang sollte ich auch irgendwie ein bisschen selber therapieren und erstmal reden. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, so die ist so...
Man kommt nicht vom Fleck.
Ja, wir kommen nicht weiter und wir drehen uns im Kreis und sie bringt mir nichts. Und deswegen gehe ich jetzt nicht mehr zu ihr, habe aber mich jetzt schon um einen neuen Platz gekümmert. Es dauert ja auch immer Ewigkeiten hier in Deutschland. Aber
das ist auch schlimm.
Ja, ich finde das super interessant und ich finde es auch super schön, dass du auch sagst, ey, guck mal, ich hatte meine Baustellen oder ich hatte meine... Traumata und ich bin immer noch dabei, das zu bewältigen und es hat mir super geholfen und ich finde, jeder sollte das machen, weil man muss nicht immer nur ein Extrembeispiel sein, um das zu machen, sondern
es ist einfach Erleichterung.
Ja.
So, und ich glaube, jeder Mensch kann so ein bisschen Erleichterung gebrauchen, bevor es irgendwann zu so einem riesigen Ball wird und man gar nicht mehr kann. Deswegen sollte es jeder machen. Ich finde auch, das sollte mittlerweile so einem Arztbesuch, weil wenn, keine Ahnung, wenn du Bauchschmerzen hast und ganz schlimme Bauchschmerzen, gehst du zum Arzt. Warum sollte das nicht einfach auch ganz normal sein? So.
Wir hatten in der Folge mit Luna über das Thema Trauer gesprochen und sie meinte, dass Trauer nie wirklich weggeht.
Nee.
Man lernt nur damit umzugehen und
Voll.
Ich glaube, das ist in der Therapie ganz ähnlich. Du kannst natürlich die Anfangszeit überbrücken, bis du bereit bist, dich davon zu lösen.
Mhm.
Weil ich glaube, so paradox sich das anhört, ganz oft, dass viele Menschen auch Angst haben, die Traumata loszulassen.
Mhm. Ja.
Weil so ein bisschen, was ist denn dann auch noch? Weil man selber schon so anfängt, sich darüber zu identifizieren. Weil jeder Mensch spricht dich immer nur darauf an und findet es so krass. Und jeder sagt dir immer, oh, du bist so ein starker Mensch. Lass mich in Ruhe. So ein bisschen denkt man dann, aber wer bin ich dann da noch, wenn das weg ist? Kommt so ein bisschen, ne? Das ist so wie, als wäre man seinen ganzen vergangenen Leben beraubt worden, wenn das jetzt irgendwie schwindet. Und wenn man den Punkt, glaube ich, überschritten hat, dann kann man in der Therapie einfach für sich lernen, das Handwerkszeug zu reflektieren und einen Schritt zurück zu machen und zu merken, ich bin nicht das Zentrum des Universums.
Absolut.
Und was mir passiert ist, ist schlimm und das war nicht in Ordnung.
Ja.
Aber es ging nicht darum, dass es mir schlecht ging.
Absolut. Ich zum Beispiel habe jetzt meinen Fokus darauf gelegt, anderen Menschen, denen es auch so ging, zu helfen. Also ich habe mich ganz lange davor geweigert, überhaupt darüber zu sprechen oder das zu thematisieren, weil ich war mir einfach unsicher. Aber jetzt habe ich so viel Energie daraus geschöpft und so viel Wissen, dass ich anderen helfen möchte, denen es genauso geht.
Ja, ich glaube, das kann man aber auch wirklich nur, wenn man es geschafft hat,
das
abzulegen.
Wirklich,
Weil ich habe auch gemerkt, ich hatte tatsächlich in der Jugend nicht das klassische Mutter-Kind-Verhältnis zu meiner Mutter. Also ich war sehr distanziert. Für mich war da immer so eine klare Grenze. Das ist meine private Sache, ob ich jetzt eine 6 habe oder nicht. Also jetzt so ganz blöd gesagt.
Gar nichts
an. Geht dich überhaupt gar nichts an. Kümmere dich um deinen Scheiß. Ich kümmere mich um meinen Scheiß. So war das wirklich. Und das hat sich dann irgendwann gedreht, als ich in die Therapie gegangen bin, weil ich war als Kind in sehr vielen Therapien und ich habe mich nie drauf eingelassen, weil meine Mutter mich dahin geschickt hat. Und dann habe ich Begleittherapie gemacht wegen der Transition und das hat mir auch gar nichts gebracht, um ehrlich zu sein, weil das war auch wieder vorgegeben vom Staat für was auch immer.
Okay.
Komplett dumm.
Muss man das machen?
Ja, aber es ist auch einfach nur hohl. Also du musst halt so 18 Stunden im 6-Wochen-Takt machen, also bringt dir überhaupt nichts. So, ne?
Das finde ich ganz schön krass.
Ja, es ist
bisschen,
einfach...
Ich finde das ein bisschen übergriffig tatsächlich.
Komplett. Und du nimmst auch irgendwie die Kapazität weg, die viel besser, selbst wenn die gleiche Person es viel besser hätte investiert werden können. Und dann bin ich irgendwann in eine Therapie gegangen und habe da aufgearbeitet, was eigentlich mein Problem ist mit Familie. Hm. Und irgendwann habe ich verstanden, meine Mutter hat genauso ihr Päckchen zu tragen.
Ja.
Und bei ihr sind auch Dinge nicht fair gelaufen. Und das ist vielleicht auch nicht fair, dass bei mir dann Dinge schiefgelaufen sind, aber sie ist auch ein Mensch. Und in der Situation, in der ich mich befinde und Wut in mir habe und mir denke, mein Gott, also es kann auch nicht so schwer sein, sich korrekt zu verhalten, checkst du, warte mal,
ja.
Die hat genauso Traumata erlebt und du entwickelst so ein Verständnis und in dem Moment lässt du los und du brauchst das nicht mehr, dass diese Person Buße tut, dass sie sich jetzt bei dir entschuldigt. Also ich finde, Entschuldigungen, also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich jetzt zu spät komme und dir dein Leben schwer gemacht habe für den Tag im Arbeitsleben, natürlich entschuldige ich mich dann, aber ja. Ich meine jetzt für tiefgründige Dinge, die prägend für dein Leben waren, brauche ich keine Entschuldigung,
nein.
Weil die bringt mir nichts.
Nee.
Sei jetzt einfach ab dem Zeitpunkt als meine Mutter da und ich habe jetzt das innigste Verhältnis zu meiner Mami, muss
das
ich sagen.
Schön.
So, also es kann funktionieren und ich glaube, dass vielen sich da nicht bewusst sind. Ich glaube, die gehen zu einer Therapie und glauben, jetzt wird mir hier der magische Weg eröffnet, wie ich vorgehen muss, dass es mir jetzt wieder gut geht und dann gehe ich hier raus und dann laufe ich über eine Blumenwiese.
Ja, das muss man auch sagen. Therapie ist halt harte Arbeit, ne? Mhm. Wirklich harte Arbeit. Und manchmal, wie du schon gesagt hast, gibt es Tage, da denkt man sich so, was bringt das hier überhaupt alles? Bringt das überhaupt was? Ich verstehe es gerade alles nicht. Mhm. Aber dann gab es bei mir zum Beispiel so Tage, wo sich alles zusammengefügt hat und ich auf einmal aus dieser Therapie rausgegangen bin und schon das Gefühl hatte, dass ich über so eine Blumenwiese laufe oder schwebe. Das ist immer ganz unterschiedlich gewesen.
Ja, gerade in der Anfangszeit ist man so unfassbar müde, ne?
Ja.
Boah. Man spricht eine Stunde, man hat das Gefühl, ich habe gerade 3 Tage lang gearbeitet durch.
Ja, man ist halt voll ausgelaugt, keine
Energie.
Ja. Bei mir war das ja zu dem Zeitpunkt, als ich in die Klinik gekommen bin. Ich bin zur Therapie gegangen, in mein Zimmer schlafen, nächste Therapie schlafen, Therapie schlafen, so war das wirklich.
Aber es wird halt besser.
Ja, wirklich.
Das ist nämlich genau das, wie bei der Trauer, du lernst damit umzugehen.
Ja.
Es übermannt dich nicht
und
mehr.
Und irgendwann macht das Spaß.
Ja.
Also, das macht keinen Spaß. Also, es macht, glaube ich, Spaß, weil du dann halt auch einfach viel bewusster durchs Leben gehst.
Ja.
Du weißt, woran verschiedene Verhaltensweisen dann liegen.
Mhm.
Und du bist dir auch im Klaren, weil du hast es nicht in der Unterbewusstsein, sondern du weißt ganz genau, was abgeht. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Sag doch einfach mal.
Trüffelpilze. Mushrooms. Also, mein Beweggrund damals, zur Therapie zu gehen, war, dass ich mit einer Freundin Trüffelmushrooms genommen habe. Und ich bin so ein Mensch, ich bin super kontrolliert, ich will immer super perfekt nach außen wirken. Also nicht perfekt von der Optik, sondern einfach von meinem Charakter, von meinem Familienwesen.
Mhm.
Weil ich auch so, also meine Mama hat uns das einfach immer beigebracht. So alles, was du nach außen hin überträgst, überträgt sich auch auf deine Familie. Und deswegen war ich immer so super. Alles muss perfekt sein. Mein Leben ist perfekt, so auch wenn mein Leben gerade den Bach runtergeht, mein Leben ist perfekt. Und dann habe ich mit meiner Freundin so Mushrooms genommen. Boah, das ist jetzt hier gar nicht, dass ich das jetzt Leuten empfehlen möchte, aber das war zum ersten Mal, du hast ja einfach keine Kontrolle über dich, es passiert einfach. Und auf einmal habe ich mir so meine Hand angeschaut und meine Freundin meinte so, ich gehe jetzt gar nicht in die Details, auf jeden Fall habe ich mir so meine Hand angeschaut und ich war so, boah krass, ich sehe eine bestimmte Person in meiner Hand. Und ich habe zu dem Zeitpunkt keine Luft bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich erwürgt werde.
Mhm.
Und ich habe in meinem Familienleben die Schuld immer auf meinen Vater geschoben. Ich habe immer gesagt, mein Vater. Und ich hatte eigentlich nie ein gutes Verhältnis. Außer meiner Kindheit hatte ich voll das gute Verhältnis. Und irgendwann war ich so, mein Papa war auch Alkoholiker.
Mhm.
Und ich habe immer sehr viel auf meinen Papa geschoben und war sehr sauer auf ihn. Und an diesem Tag habe ich aber eine andere Person gesehen und habe gesagt, okay, krass. Und das war für mich so eine Bewusstseinserweckung. Ich war so, krass, es war gar nicht mein Papa. Mein Papa ist gar nicht der Schuldige. Okay, er hat auch seine Lasten zu tragen und auch seine Baustellen. Und deswegen warst du vielleicht sauer. Aber den Hass, den du gegen ihn über hattest, der war nicht berechtigt, weil eine ganz andere Person war daran schuld. Und das ist mir dadurch bewusst geworden. Und dann habe ich angefangen zu heulen und ich habe es gar nicht gecheckt. Und meine Freundin meinte so, warum weinst du so krass? Und dann dachte ich so, ich weine doch gar nicht. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich war komplett mit Tränen überschüttet und habe gesagt, ey, ich sehe eine Person darin und ich habe das Gefühl, sie erwürgt mich. Sie ist die Schuldige. Es war nie mein Papa. Mein Papa hat mir eigentlich nichts getan. Er ist selber
Opfer,
ja, wenn man es so sagen kann. Und dann war ich so, okay, guck mal, das hast du jetzt nur durch so einen Scheißabend herausgefunden. Ich so, da muss ja noch, weil ich es einfach alles immer verdrängt habe. Ich habe mir das immer so leicht geredet, mal so, nee, der ist böse, die Person schaffe ich aus meinem Leben, meine Mama ist die Beste. Und das war so meine Einstellung. Und dann meinte ich so, okay, du musst auf jeden Fall zur Therapie gehen, weil das ist ja nicht normal, dass ich durch sowas, dass ich so viele krasse Dinge mit so wichtigen Menschen in meinem Leben einfach verdrängt habe oder einfach so ignoriert und weggeschluckt.
Man denkt halt davor immer, man weiß alles aus seinem Leben, man kennt sich zu 100%, aber es ist eigentlich gar nicht so.
Es ist so aber faszinierend.
Wie ist das für dich, wenn du in Situationen hörst, wenn es um Drogenkonsum geht, um Alkoholkonsum, das...
Gerade in der Branche, in der du dich befindest.
Ich bin super sensibel.
Schon tough in unserer Branche, ne?
Ja, ich weiß auch, meine erste Fashion Week Party, ich war so schockiert. Und
ich
bin
muss
da
hier
so,
raus.
So, ja, wirklich. Und ich bin so zu meinen Freunden gegangen. Die haben das gemacht, die haben das gemacht. Und die so, ja, was hast du denn gedacht? Und ich war völlig schockiert davon, dass es wirklich so ist. Ich bin so, soll jeder für sich machen, wie er das möchte.
Du verurteilst das nicht,
aber... Genau, ich verurteile das nicht, aber ich bin für mich sehr sensibel. Also
und
ich
du möchtest
weiß,
dem auch nicht beiwohnen.
Genau, ich brauche das absolut nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen und Alkohol bin ich sehr, also ich trinke sehr selten Alkohol. Aber
wenn man mal anstößt an Neujahr.
Genau. Aber was interessant ist, sobald es um Personen aus meinem engeren Umfeld geht und die sind betrunken...
Bist du empfindlich?
Genau, die sind betrunken, dann bin ich empfindlich.
So, wenn nicht
ich,
so cool,
wenn ich weiß, die sind lustig und so, aber wenn ich merke, diese Person wird so ein bisschen anstrengend oder
hat sich nicht unter Kontrolle. Auch in diesem Modus.
Genau, oh, das ist so schwer für mich und ich kann damit gar nicht umgehen. Und alle um mich herum sagen immer, ja, ist halt betrunken und so, jetzt nimm das doch nicht so ernst. Aber für mich ist das so, doch, ich finde das schlimm. Ich finde das wirklich schlimm und ich frage mich auch immer, warum brauchen diese Leute das immer? So.
Aber gehst du dann auf Konfrontation oder wie gehst du mit der Situation um?
Nee, gar nicht. Ich...
Distanzierst du dich dann eher so?
Ja, ich distanziere mich. Es sei denn zum Beispiel, es geht um meinen Freund oder so, dann rede ich schon offen mit ihm darüber.
Aber natürlich nicht in dem Moment, ne?
Nee, genau. Das geht halt gar nichts. Aber ich versuche ihm zu erklären, dass ich weiß dann auch, ich bin super empfindlich und super sensibel, was das angeht. Aber ich versuche ihm auch klarzumachen, dass er das und das bei mir auslöst.
Damit. Ich glaube, was halt auch ganz oft das Problem ist, klar, Menschen, die man liebt und die einen lieben, die wissen natürlich darum, wie das für dich ist und die kennen die Geschichte, aber niemand kann sich wirklich da rein versetzen und kann nicht nachvollziehen, was das wirklich bedeutet. Und da ist dann vielleicht auch gar kein Gedanke dahinter, weil die sich unterbewusst denken, ja, sie hat es doch verarbeitet. Was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn ich jetzt hier einmal auf den Tisch reihe und mich nicht im Griff habe? So
das ist doch nicht ihr Problem, ist doch meine Gesundheit.
Ja, morgen bin ich doch wieder nüchtern, so blöd gesagt.
Aber ich sehe das weiter, also ich gucke dahin. Also
das sind aber auch Menschen, die auch mal in Therapie sollten, weil da hilft Reflexion.
Das stimmt.
So, und es ist ja auch nicht so, ich meine, am Ende des Tages, wenn du damit umgehen kannst und wenn es dein Ding ist, dich alle einmal im Quartal abzuschießen, bis du, Leute, mit Schokoladenkuchen bewirst, dann mach das, aber man muss es ja nicht in jedem Setting machen.
Genau,
ne?
ich frag mich dann immer nur, ich grübel dann für diese Menschen. Ich frage mich dann, warum brauchst du das in deinem Leben? Warum musst du jetzt 100-mal diese Line ziehen? Warum musst du das machen, das machen?
Ja. Und die verdrängen ja auch nur irgendwas. Das ist ja auch irgendwie nur so ein...
Und ich denke mir so, können diese Leute nicht Spaß haben ohne all dieses Zeug?
Nein, glaub nicht. Ich habe ja lange in Berlin gelebt.
Aber ich glaube, das
ist
anerzogen.
Und diese Menschen sind...
Gesellschaftlich. Weißt du, weil ich glaube nicht, dass es wirklich dieses so klar, das sind Menschen, die wahrscheinlich sonst ein bisschen introvertierter waren und irgendwie gehemmter oder die kommen vom Dorf und dann kommen sie ins große Berlin und da sind alle so offen und alle haben Spaß, weil die ständig auf Ketamin sind und sehen das und denken, sie müssen genauso sein und geben sich nie die Chance, ob sie das auch ohne können, sondern sie starten direkt rein und denken sich, oh, das ist wie eine Abkürzung nehmen. Das ist wie die Karriereleiter hochgehen zu wollen und ich steige jetzt
und
ein
alle
als Beyoncé.
Alle machen das, das kann ja nicht so schlimm sein.
Ja.
Also ich glaube eher, dass du halt in diese Regelmäßigkeit verfällst, also dieses fast jeden Tag konsumieren, weil du merkst, ohne komme ich nicht klar, ist einfach ganz harte Unzufriedenheit. Anders kann ich es mir nicht erklären, gerade in Berlin. Beziehungsweise,
es muss ja gesellschaftlich sein, dass es so krass an einem Ort agglomeriert ist.
Ja. Also die Leute, die ich gerade in Berlin kennengelernt habe und auch in unserer Branche waren, da habe ich wirklich gemerkt, okay, krass, also das ist ja schon kein so Genussmittel mehr für dich. Das ist ja wirklich schon, du kannst nicht ohne. Und ich glaube, das ist ganz viel Unzufriedenheit, ganz viel Frust. Weil in Berlin, das ist auch eine große Stadt. Du willst da hingehen, willst deine Träume verfolgen. Das läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Du vergleichst dich links und rechts. Und du hast ja auch wirklich nur die ganzen Möglichkeiten. Du siehst ja, bei dem läuft es weniger. Und dann denkst du dir so, ah nee, ich muss jetzt noch eine Line ziehen, damit ich klarkomme, damit ich funktioniere. Und dann irgendwann wird es zur Regelmäßigkeit. Und das ist auch einfach, also nicht ohne Grund. Das ist in Amerika ja noch krasser, weil der Druck ist da ja noch viel krasser als in Deutschland. Da ist ja jeder drogenabhängig.
Ja, ist krass, ne? Wieder auch Hollywood A-List, da einfach Heroin spritzen.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz krass. Und ich glaube, dass es da, also dass es sich halt in diese Regelmäßigkeit überträgt, gerade in unserer Branche, also nicht Regelmäßigkeit, diese Häufigkeit, dass es einfach viel Unzufriedenheit ist. Und so betäuben die einfach die Sinne. Gibt es ja auch genügend Songs von Deutschrappern dazu.
Aber ich muss sagen, ich verstehe dich davon, weil mir fehlt da auch irgendwie Verständnis zu. Und ich bin mit Sicherheit kein Unschuldslamm gewesen. Ich meine, ich habe auch öffentlich erzählt, dass ich gerade vor meinem Outing schon ein kleines Alkoholproblem hatte. Also sprich, ich war schon so jeden Tag betrunken für 2,5 Jahre. und auch wirklich full, ne? Also für mich war eine Flasche Wodka ein Aperitif. So. Und aber ich habe danach gemerkt, ich habe kein Suchtproblem, sondern bei mir war der Alkoholmissbrauch eine Symptomatik meiner Identitätsprobleme. Und in dem Moment, wo ich dazu gestanden habe, habe ich es auch abgelegt. Und keine Ahnung, meine Freundin wünscht sich manchmal, dass ich ein bisschen öfter mal was trinken würde und Spaß habe.
Ja.
Aber ich mache das ja auch. Und ich betrinke mich manchmal auch bis zur Besinnungslosigkeit. Aber in den meisten Fällen habe ich einfach keinen Bock. Und dann mache ich das auch nicht.
So geht mir das auch. Aber die Leute zwingen dich ja quasi.
Ja, aber ich sage dann auch einfach nein.
Ja.
Ich lasse mir dann ein Alibi-Weinglas einschenken und dann stelle ich das irgendwo ab und sage, da vorne ist mein Glas. Leave me alone. Und ich bin ja auch zum Glück eine kleine cholerische Zicke. Dann sage ich, wenn du mir noch weiter auf den Sack gehst, schütte ich dir das Weinglas gleich über den Kopf.
Das merke ich mir.
Nee, deswegen, also ich verstehe das schon irgendwie, weil mir fehlt da irgendwie Verständnis für. Aber also ich das, kann, und das ist das Gleiche.
Ja, aber das Traurige ist ja, dass diese Menschen meistens dem gar nicht, also das ist denen gar nicht bewusst, dass es gar nicht mehr normal ist, sondern die sagen, ja, das ist doch nicht schlimm und es ist doch nur diese Tablette. Ja. Aber es ist schlimm. Diese Tablette hat dir kein Arzt verschrieben, also hast du die auch nicht zu nehmen.
Ja.
So.
Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so umgekehrt, wie wenn Menschen das vor dir machen, müsste ich eigentlich, weil ich glaube, ich erkenne es ganz oft auch nicht als solches, weil es gesellschaftlich, zumindest Alkohol, so akzeptiert und mittlerweile ja fast gefordert ist, erkenne ich also ein Alkoholproblem gar nicht mehr als solches. Und sorry, wenn du jeden Tag zum Abendessen Wein trinkst, hast du schon ein Problem.
Ja.
Wenn das du das stimmt. brauchst zur Entspannung, weil dein Tag so stressig ist, hast du ein Problem.
Ist schon
dann ist das
ein Anzeichen dafür.
Dann ist das deine Stressbewältigung. Und dann, wenn du ein Glas brauchst, brauchst du vielleicht, wenn es ein besonders stressiger
war, du bist jetzt halt keine Alkoholikerin, die schon im Endstadium ist. Ja. Das denken ja auch Leute immer bei Depressionen. So, es kann dir schlecht gehen.
Ja. Und, es darf dir schlecht gehen.
Ja, genau. Aber du musst jetzt keine Selbstmordgedanken haben, um zu sagen, ja, ich bin depressiv. Ja. Es fängt alles ganz früh an und bei Alkohol ist genau das. Und ich glaube, zu Corona-Zeiten hatten das extrem viele Leute.
Ja, und in Städten wie Berlin kommen halt noch Drogen dazu.
Ja, voll. Ja.
Und manchmal muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbringen, weil die fucken mich ja dann auch einfach ab. Ich sage, boah, red nicht mit mir. Schon wieder so
bei
drauf,
mir ist das
ist
komischerweise, wenn jemand drauf ist, ich erkenne das gar nicht. Meine Freunde sagen
Schatz, bei manchen schon.
Ja, ich glaube, ich bin zu naiv dafür, weil bei manchen Leuten frage ich mich einfach, boah, wie können die so extrovertiert sein und wie können die so cool drauf sein und so. Aber dann sagen meine Freundinnen so, du hast du gesehen, wie drauf die war? Und ich denke mir so, ach so, okay.
Ich finde halt irgendwie, soll halt jeder machen, was er will.
Ja, schon. Muss auch jeder für sich entscheiden.
Ich finde es, ich bin ja sehr gut darin, Leute aus meinem Leben zu cutten, weil ich ja schon ein Mensch, mit dem ich mich gut verstehe, Kontakt halten, bei mir immer schwierig ist. Wir haben uns das letzte Mal gesehen auf Lolas Event.
Das stimmt.
Aber mich macht das halt so unfassbar wütend, wenn ich das Gefühl habe, du kommst überhaupt nicht klar. Und ich weiß ja, das ist ja wie jemandem eine Therapie zu empfehlen. Ja, ich würde ja dann auch eine Suchttherapie empfehlen. Gut, ist genau das Gleiche. Man hat eh keine Handhabe.
Nee.
Zieh mich einfach nicht mit in deine Titanic.
Ja.
Baller dir den Eisberg alleine. Aber leave me alone. Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Bio-Gemüse-Chips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex, ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 Euro?
Schatz, 1,19 Euro.
Was?
1,19 €.
Als ob.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja.
Nein.
Nee, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden. Und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so einen Chai Latte gekommen bin. So krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. Aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 € bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 €. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Alicia, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber ich muss zum Beispiel sagen, Berlin, ich mochte Berlin ja nie so besonders gerne. Und ich finde, jetzt gerade im Sommer geht's. Und ich hasse Berlin auch nicht so, wie ich das manchmal ein bisschen theatralisch und dramatisch gesagt habe. Mhm. Ich habe gute Zeit da gehabt. Aber ich habe ganz, ganz tolle Leute in Berlin. Klar kenne ich auch ein paar, die Drogen nehmen. Und das sind auch alles Leute, die eigentlich klarkommen, würde ich sagen. Aber der Großteil sind Leute wie meine Freundin Nico oder Marina, die ihre kleinen Kinder haben. Mhm. Und irgendwie, das ist gar nicht das Berlin, worüber immer alle reden, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt.
3 Wochen auf Techno-Feiern gehen, ohne eine Minute Schlaf.
Mhm. Ich glaube, so. Es gibt so zwei Seiten. Und die Berliner, ja, die das zum Beispiel nicht so zelebrieren und so, die sind
es
auch ziemlich...
West und Ost.
Genau. Die sind ziemlich abgefuckt davon, dass alle immer Berlin auf das reduzieren.
Ja.
So, aber es ist schon krass geworden.
Genau. Wenn du halt wirklich keine Berlinerin bist, bekommst du auch leider auch nur diese Seite zu spüren. Weil als ich hergezogen bin, das war alles Party, Drogen, Alkohol. Und ich war so, ich habe manche Menschen, kann ich nur so durch Social Media. Und dann, also ich hatte davor, muss ich auch sagen, wirklich gar keine Berührungspunkte mit Drogen. Also in meinem Umfeld hat keiner in NRW Drogen genommen, außer mal gekifft oder so. Ne? So oder ja, das war es, wenn überhaupt, gekifft. Aber in Berlin, und für mich war das dann auch immer so Koks und so, für mich immer so wie, weiß ich nicht, wie Heroin, das war für mich so richtig schlimm. Ich dachte, man stirbt davon,
ist es aber für mich immer noch. Also ich weiß auch nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ich finde alle Drogen irgendwie total schlimm und alle sagen so, es ist doch nur Koks.
Ja, aber dann
es
gehst du ins Restaurant an einem Freitag und man sagt so, wo ist eigentlich XY? Und dann sagt, ja, die ist auf Toilette, die zieht gerade. Und die spielen das so runter und ich war so, wie? Und dann meinen die so, hey, ja, willst du auch mal? Ich so, ja. Und das ist so... Es ist so wie Alkohol und das finde ich so krass, weil das war wirklich auch die Seite, die mich dann so ein bisschen abgeturnt hat an Berlin, weil ich verurteile es gar nicht an anderen und ich finde es auch in Ordnung, wenn man sich ausprobiert so, aber ich finde, irgendwann ekeln dich die Menschen auch an, weil du siehst diese zwei verschiedenen Arten von Persönlichkeiten, dieses Nüchterne und dieses extrem Extrovertierte und auch schon teilweise übergriffig und das hat mich voll traumatisiert, muss ich sagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zurück nach NRW gezogen bin, tatsächlich.
Und du wirst es nicht glauben, ich werde jetzt eine Lanze brechen für Berlin, weil ich verstehe deinen Punkt komplett. Aber ich glaube, es ist nicht per se Berlin, wenn du nicht aus Berlin kommst, dass du in dieser Bubble bist, sondern es ist extrem wichtig, wer die ersten Menschen sind, mit denen du connectest und an wen du dich hältst und in welche Kreise die dich reinbringen.
Ja, die falschen bei mir.
Ja, ich glaube aber, gerade Musikbranche ist da auch sehr schwierig. Abgefahren. Und zum Beispiel bei mir waren ja dann so Menschen wie die Nico da. Und weiß ich nicht, wenn ich in Berlin bin, dann bin ich da und dann fahre ich nach Dahlem und bin im Garten mit ihrem Sohn und mit dem Hund und weiß ich nicht.
Idyllisch.
Mach ein Puzzle oder bau Lego. Und das ist für mich, wenn ich nach Berlin komme, gehe meine Freundinnen besuchen, die alle sophisticated sind und keine Ahnung, zum Hydra Facial gehen und weiß ich nicht. Weißt du, da ist das gar nicht so ein Ding.
Aber da muss ich sagen, das Gleiche wie du mit Nico hatte ich zum Beispiel mit Sonny. Also, und ich fand das am Anfang, muss ich sagen, fand ich das immer sehr so, nicht Sonny selber fand ich langweilig, sondern ich fand so dieses, okay, wir gehen jetzt außerhalb irgendwo ins Schwimmbad zum See. Ich war so,
ja, aber Sonny ist auch Berlinerin.
Das mein, ja, genau, Sonny ist Berlinerin. Mhm. Und im Endeffekt waren das so die geilsten Zeiten, die ich in Berlin verbracht habe. Die, die nichts mit diesen touristischen Rap-Kosmos oder was weiß ich, Branchen-Kosmos ja. zu tun haben, sondern wirklich dieses, okay, es ist zwar Berlin, hier geht zwar die Luzi ab, aber du kannst ja auch trotzdem normale Aktivitäten machen, ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne nichts. Und das war wirklich, also mit Sonny hatte ich diese Momente tatsächlich auch.
Aber ich finde, das ist in fast jeder Stadt so, weil ich denke mir immer so, ich will mehr Aktivitäten machen, deswegen finde ich so toll, dass du so viel machst.
Hast du das
nicht? Ich finde das so toll. Einfach, keine Ahnung, ich liebe ja ins Museum gehen. Ja. Ich habe letztens so ein TikTok gesehen, dass hier irgendwie in Berlin ein so, ich vergesse nicht, das heißt irgendwas mit P, so ein ganz bekanntes Museum an der Museumsinsel zumacht für die nächsten 3 Jahre und Teile der Ausstellung für 14 Jahre, weil die saniert werden müssen. Und ich bin so, ich muss da jetzt noch schnell hin, bevor das zumacht. So, und ich liebe das einfach. Nach meiner letzten Brust-OP bin ich heimlich nicht direkt nach Hause gegangen, sondern bin ins Ägyptische Museum gegangen. Einen Tag später und bin dann da alleine durchs Museum. Und ich war so, ja, ich hab mir so gedacht, ja, Bewegung ist ja gut für den Kreislauf. Halt alles schneller.
Ja.
Und ich nehme mir das immer wieder vor und ich setze es so selten um, wirklich mehr Experience-Things zu machen.
Aber ich beneide dich wirklich. Du machst ja so viele, also du hast einfach einen fucking Flugschein.
Das ist auch ein Flugzeug.
Nee, ich habe kein eigenes Flugzeug.
Aber nein?
Nein, noch nicht. Noch nicht.
Aber was für einen Flugschein hast du?
PPLA heißt das. Das heißt, das ist eine Privatpilotenlizenz. Also ich darf nur für private Zwecke fliegen.
Aber wie große Flugzeuge?
Ein Propeller darf es nur haben, also einen Motor. Mhm. Und dann ist es eigentlich egal, wie groß das ist.
Und wie ist das Gefühl? Also wie war das erste Mal, als du selber geflogen bist?
Ich muss sagen, Fliegen an sich ist relativ einfach, glaube ich, weil ich hatte am Mittwoch meine erste Flugstunde und durfte Samstag schon das erste Mal alleine fliegen.
Krass. Starten und landen ist ein Ding, ne?
Landen ist das Schwierige tatsächlich, aber es macht Spaß. Aber als ich meinen ersten Alleinflug hatte, weiß ich noch genau, ich bin so abgehoben.
Alleine? Komplett alleine.
Nein, ich bin so abgehoben und dann gucke ich so nach rechts und ich sehe, okay, mein Fluglehrer sitzt nicht mehr da. Habe ich erstmal angefangen zu heulen. So, aber vor Freude. Und dann dachte ich mir so, okay, du darfst jetzt nicht heulen, du musst dich konzentrieren. Und dann war es so, und dann versucht so gleichzeitig alles zu koordinieren. Aber es war toll.
Stehst du auf Adrenalin?
Voll. Ich habe Adrenalin tätowiert hier.
Nein!
Das habe ich direkt nach meinem ersten Alleinflug mir stechen lassen.
Oh mein Gott, wie witzig.
Ja. Aber machst du so diese ganzen Extremsituationen so bewusst, um dich in diesen Momenten besser spüren zu können? Oder?
Boah, das ist eine gute Frage. Das hat mich noch nie jemand gefragt und ich habe noch nie darüber nachgedacht.
Auch so ein bisschen im Rückbezug halt vielleicht auf deine Vorgeschichte, ne?
Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das mache, aber ich liebe das, weil das sind so die wenigen Momente, wo ich an nichts anderes denke.
Hammer.
Ich glaube auch beim Fliegen, deswegen liebe ich Fliegen so sehr, weil ich habe immer gesagt, das ist für mich die beste Therapie, weil ich an nichts anderes denke und mich nur darauf konzentriere.
Ja.
Und normalerweise denke ich an 1000 Sachen gleichzeitig.
Aber ich verstehe das voll, weil ich habe das schon alleine, wenn ich im Auto sitze. Mhm. Mein Lieblingsmoment, ich war 4 Wochen in Kapstadt, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann halt, irgend Februar. Und ich habe da so viel unternommen und ich hatte auch andere gute Momente, will ich nicht sagen, für alle Freunde, die dabei waren, das jetzt hören. Aber meine Lieblingsmomente waren, wenn ich mich in diesen scheiß Meme angesetzt habe und irgendwie einfach den Pass alleine langgelaufen bin, weil das so ein Freiheitsgefühl irgendwie war. Und dann siehst du das Meer und ich glaube, Flugzeug ist
einen.
Next Level dann. Ne?
Aber das erdet einen.
Ja, voll so, therapeutisch.
Ich weiß einem bewusst, wie klein man eigentlich auf dieser Welt ist. Und dass diese Probleme, die man hat, eigentlich keine richtigen schlimmen Probleme sind, wo jetzt unser Leben davon abhängt.
Ja,
so.
Ja, meine ultimative Lieblingsmetapher dafür ist ja asiatische Großmetropolen. Wenn du da stehen bleibst in der U-Bahn und alle drängeln sich vor und alle schubsen dich und du bist eine dumme Bitch, warum bleibst du jetzt hier stehen? Keiner braucht dich. Und die Läden, die 5-stöckig sind und im 5. Stock ist noch ein Convenience-Store, das sind ja echte Großstädte. Scheiß mal auf Berlin, was ist Berlin? Alter, das hat nur 3 Millionen Menschen, weil du ja einfach noch und hier noch einen Quadratkilometer einverleibst. So, das ist keine Großstadt. Nee. Ne? Das sind ein paar Dörfer aneinandergereiht, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Und ich finde, das ist die ultimative Metapher dafür, wenn du da stehen bleibst, dir die Zeit nimmst und beobachtest, wie scheißegal du allen anderen bist
und wie unwichtig du in diesem Universum bist. Und dass es schön ist, wenn du hier einen Fußabdruck hinterlässt, wenn du da vorne auf dem großen Plakat bist. Da, toll.
Da habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar Planetarium. Ich gehe manchmal ins Planetarium und dann laufen da so Vorstellungen und die zeigen einem eigentlich, wie klein unsere Erde in diesem Universum ist. Und jedes Mal, wenn ich so denke, boah, ich habe jetzt dieses Problem, dann stelle ich mir dieses Bild aus dem Planetarium vor, wie klein unsere Erde ist. Und das ist einfach so total nichtig ist, also wirklich. Ja.
Und trotzdem gibt es diverse Ämter, die dich ficken wollen. Aber nee, und ich finde, das zeigt dir einfach, dass du nicht das Übel der Welt auf deinen Schultern trägst. Dass du nicht die Verantwortung dafür trägst, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und schön, wenn man seinen Beitrag dazu leisten kann, aber das lastet nicht auf deinen Schultern.
Genau, und du bist auch nicht dafür verantwortlich, alles auszubaden und alles richtig zu machen. Und
ja, und manche Dinge müssen auch mal so laufen, damit man sich auch weiterentwickeln kann, damit man lernen kann, damit man sich auch selber besser kennenlernen kann und auch irgendwie weiß, okay, das sind jetzt meine Grenzen. Mhm. Das war zum Beispiel bei mir auch voll oft das Problem, dass ich nicht wusste, was meine Grenzen sind, weil ich einfach dann immer die Schuld bei mir gesucht habe und einfach immer Mental Breakdowns hatte und dann irgendwann war so, ach, ich hatte das doch.
Ich erkenne mich so gut in dir wieder, wirklich. Ich denke mir so die ganze Zeit so, ja, das war bei mir auch so, ja.
Ja, manche Dinge müssen passieren, dass man auch immer einen Schlussstrich ziehen kann und dann
die
auch
die Welt
mal
muss brennen.
Ja, ach oh Mann, das hatten wir tatsächlich auch, dass bestimmte Situationen einfach super sind und man weiß, ich bin nicht alleine mit meinem Problem.
Mit Luna. Mhm.
Mit Luna hatten wir das, dass man einfach auch weiß, es ist normal. Mhm. Weil man hat ja seine eigenen Ansprüche und man überfordert sich auch oft und dann geht die ganze Welt für einen unter. Aber es ist, die Welt dreht sich weiter. Das hat er selber gesagt. Wir sind so ein Mini-Mini-Mini-Punkt auf der Erde, weißt du? Und unsere Probleme erst recht. Und es ist auch wichtig, Probleme zu haben, weil ich möchte kein perfektes Leben haben. Früher ja. Aber jetzt denke ich mir einfach so, wenn du alles perfekt und glatt ist, dann ist es ja todlangweilig einfach. Was sind denn dann deine Ansprüche? Du kannst dich ja gar nicht verbessern und dich gar nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, also ich finde, man braucht manchmal so Situationen und das lernst du aber auch erst im Erwachsenenalter. Das ist auch so ein Ding.
Und du lernst es auch immer wieder. Das bringt dir auch keiner bei. Das wird auch immer wieder nochmal zurückgehen. Ich glaube auch Therapie generell, gerade am Anfang, ist ein Schritt nach vorne, drei zurück.
Es kommen ja immer andere Probleme. Irgendwann hast du Kinder. Wer weiß, was mit deinen Kindern passiert? Was für eine Beziehung, wie deine Kinder zu dir sein werden? Ich meine, jetzt in der jetzigen Gesellschaft und die jetzige Jugend, die sind ja auch todesfrech, weißt du? Kannst dein Kind so gut erziehen?
Oh ja.
Also die Außenwelt kann die Erziehung wieder in einer Sekunde kaputt machen.
Oder falsche Freunde.
Oder falsche Freunde, wirklich. Und deswegen ist es gut.
Hast du gute Freunde?
Ja, ich habe auch immer noch den gleichen Freundeskreis.
Oh,
voll schön.
Ja.
Ach, ihr wohnt ja auch bestimmt immer noch da, ne? Naja,
die wohnt schon so 1,5 Stunden von mir weg, also Dorf.
Echt?
Ja, Dorf, Dorf. Aber ich gehe die ganz oft besuchen. Oder sie kommen zu mir, ja.
Nee, ich muss das einmal loswerden. Also, alle unsere Gäste sind Yum-Yum-Hustler für mich. Aber bei dir ist das so richtig krass. Also, während des ganzen Gespräches hast du so richtig stark und so richtig selbstbewusst gewirkt. Obwohl du
strahlst.
Richtig positiv, aber jetzt gar nicht so ein auf für People-Pleaser oder so. Ich weiß, okay, du bist von Natur süß, aber einfach echt, man merkt so, du hast es wirklich verarbeitet oder du bist halt auch einfach richtig ehrlich zu dir selber und sagst, ja, daran arbeite ich noch.
Ja.
Aber du bist so richtig positiv und ich schwöre, ich bin richtig krass beeindruckt von dir. Also richtig so. Du inspirierst
aber
mich
es
richtig.
Es liegt auch krass an euch. So. No. Weil es ist nicht das normal, dass man. Das ist nicht normal, dass man mit Leuten so offen darüber sprechen kann. Auch gerade ich in meinem Umfeld habe wenig Leute, die auch zur Therapie gehen. Deswegen ist es für mich noch eine Seltenheit, dass ich Leute treffe, mit denen man mal so offen und ehrlich darüber sprechen kann. Deswegen grinse ich die ganze Zeit und bin froh, hier zu sein.
Nee, wirklich, du bist echt eine richtig starke Persönlichkeit.
Extrem.
Ja.
Ach, hör auf.
Sei stolz.
Nee, und das sage ich dir jetzt tatsächlich heute zum ersten Mal, sage ich das.
Ja, sag sie.
Also, du bist wirklich, ich habe das richtig selten, dass Leute mich so richtig faszinieren. So.
Dankeschön.
Und
ich glaube, ich hab das heute mit Luna erzählt, dass mein Papa mir voll die schöne Erfahrung mit dem Tod gemacht hat. Darum soll es gar nicht gehen, aber er hat mir das so extrem vermittelt, okay damit zu sein, ohne das zu wollen, sondern einfach, weil er wirklich damit okay war. Und ich glaube, das ist das bei dir auch.
Mhm.
Deswegen, du versuchst gar nicht stark zu wirken oder empowernd in Anführungsstrichen zu sein, dass du das jetzt zeigst.
Nee, gar
sondern
nicht.
Du bist einfach so.
Ja.
Und deswegen kommt das bei ihr so an.
Ja, also man merkt einfach, dass deine Vergangenheit und dein ganzes Leben
auch, ne?
dich so...
bei dir auch.
Aber ich wusste
dass du wirklich das Positive draus ziehen konntest und dich das zu einem richtig eigenständigen, starken, zielorientierten Menschen gemacht hat.
Wenn mich auch jemand fragt, warum, also wie hast du das geschafft, immer so stark zu bleiben? Ich habe gar keine Antwort darauf, weil es einfach in meiner Natur liegt. Also es ist einfach so.
Ja, das da erkenne ich mich jetzt ein bisschen wieder, weil ich habe immer diese Einstellung, erstmal mache ich mir darüber gar keine Gedanken.
Nee.
Und dann, wenn mich das jemand fragt, denke ich mir so, habe ich auch keine Wahl, oder?
Genau, deswegen.
Also was soll ich jetzt machen?
So,
ich habe halt gemacht, was getan werden musste.
Ja. Aber ich finde es bei Alex tatsächlich so krass, weil, also dich habe ich ja heute zum ersten Mal persönlich, also ich habe ja immer schon ein paar Mal gesehen, so, aber jetzt nie so tiefgründig.
Nein.
Alex kenne ich ja schon Ewigkeiten und ich habe Alex auch immer als sehr stark und so.
Eigentlich ist sie voll schwach.
Nee, ich will jetzt, also ohne das jetzt so klein zu reden, aber ich dachte mal bei Alex, okay, dieses Mädchen hat ja einfach gar keine Probleme, sie hat ihr Leben voll im Griff, also sie ist super stark. Also Alex ist ja auch so, die kann schon ein bisschen Gefühle zeigen, aber ungern. Und wir hatten mal eine Situation, wo ich sie so, das war wirklich die erste Situation in meinem Leben und davor hatte ich sie trotzdem schon in meinem Herzen, ne? Mhm. Aber es war so ein Tag, wo es so um 100% bei mir gestiegen ist, weil wir beide so, okay, Alex hat jetzt nicht ganz geheult, ich habe geheult, aber alleine, wie sie mit der Situation umgegangen ist und wie sie sich mir gegenüber geöffnet hat, also das muss ich dir auch nochmal sagen, es hat nochmal sehr viel geändert von meiner Meinung über dich. Also ich war so, okay, krass, du bist auch ein Mensch. Nee, das klingt jetzt so witzig, ich weiß, aber das war für mich das, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil...
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Aber als ich zum Beispiel Alex kennengelernt habe, wir haben uns auch schon ein paar Mal vorher gesehen.
Ja.
Also ich habe dich auch immer als sehr starken Menschen empfunden und sehr tough. Aber wir hatten auch, manchmal hast du so Dinge in den Raum geworfen, da hast du zum Beispiel gesagt, boah, das finde ich jetzt total blöd oder so. Und ich wusste, okay, du bist so ein richtig ehrlicher Mensch, so.
Ja.
Du tust das nicht, um cool zu wirken oder cool zu sein.
Nee, ich meine das
so. Ja. So. Ja. Du bist das einfach. Und ich habe schon gemerkt, dass du nicht nur stark bist, weil du dann auch mal zugegeben hast, boah, heute war richtig scheiß Tag oder so, keine Ahnung.
Ja, also ganz viele Menschen werfen mir ja vor, ich bin der Diva.
Bist du auch.
Und ich verstehe auch, wovon die reden. Aber weißt du, das Ding ist so, manchmal werde ich dann auch sauer, weil ich mir denke so, Bitch, ich meine das aber auch manchmal genauso, wie ich das sage.
Also, wenn du nicht ernst genommen bist, meinst
du? Ja, dann denke ich so, hat sie wieder ihren Moment. Nee, Bitch, du warst einfach gerade ein blödes Schwein.
Boah, das hatte ich manchmal, nach meiner Depression hatte ich das, ne? Dass Leute das dann immer darauf geschoben haben.
Ach, da geht's ja eh nicht so gut gerade.
Wenn ich auf einmal eine andere Meinung hatte, weil ich habe das erst währenddessen gelernt, dass ich meine Meinung sagen kann, ne? Mhm. Und die Leute in meinem Umfeld waren das nicht gewohnt, dass ich mal Nein sage oder dass ich mal sage, boah, das finde ich nicht cool. Mhm. Auf einmal habe ich das gemacht und meine Freunde waren so, oh, du bist zurzeit wieder nicht so gut drauf, ne? Und ich war so, doch, ich bin gut drauf, aber ich kann jetzt endlich mal sagen, was ich denke und fühle. Das hat mich auch ultra abgefuckt.
Boah, das ist voll krass, weil jetzt sehe ich mich so ein bisschen in dir wieder. Weil nach DSDS hatte ich ja so ein bisschen diesen arroganten Stempel. Schublade, es ist ja, jeder hat bekommt irgendeinen Charakter vorgeworfen. Bei mir war das so dieses, sie ist eine Diva, sie, ach, Beauty. Und ja, okay, dann ist sie, die ist voll arrogant.
Mhm.
Und weil ich diesen Stempel bekommen hatte, hatte ich immer Angst. Also dadurch bin ich voll der People-Pleaser geworden, weil ich mir dachte, nee, die Leute haben jetzt dieses Bild von mir. Ich muss die jetzt überzeugen, dass ich ja gar nicht so bin. Und irgendwann habe ich dann, das war jetzt auch Anfang letzten Jahres oder vielleicht schon ein bisschen davor oder danach, ich weiß es nicht mehr, habe ich angefangen, so meine Meinung zu sagen. Und ich war dann so, es hatte auch was mit Arbeit zu tun.
Mhm.
Und dann war ich so richtig, war so, boah, nee, Alicia, also du musst auch mal für dich einstehen können und jetzt auch nicht immer nur das tun, was andere von dir erwarten. Und dann habe ich meine Meinung gesagt und dann hieß es so, zu meiner Managerin dann so, ja, sie war heute aber nicht so gut drauf, oder?
Ja.
Und ich war so, hä?
Ja.
Also, so gehst du damit um, jetzt willst du mich kennenlernen.
Ja.
Weil davor wollte ich einfach nicht, dass sie falsch mir denkt. Das war aber nicht meine wirkliche Meinung. Jetzt kommuniziere ich meine Meinung und jetzt bin ich die Komplizierte auf einmal.
Ja.
Also das ist ein Vorteil, dass alle denken, dass ich ein Diva bin, weil die nehmen meine Neins immer mit einem Lächeln an. Weil ich bin die Erste, ne? Wenn da irgendwas ist am Set, worauf ich keinen Bock habe, was auch nicht abgesprochen war, wenn ich jetzt einen Tanz-TikTok machen soll, sage ich nein.
Ja, ist ja auch richtig.
Also weißt du, weil Kunden denken ja ganz oft, sie kommen lieber zum Talent anstatt zum Management, weil die fühlen sich dann emotional erpresst.
Ja, immer gemacht.
Und die sagen dann, ja, und ich sag dann,
alles.
Nein. Also eigentlich per se bei allem, nein. Wenn es was Cooles ist, natürlich ist so, ja klar, ist halt, let's do it. Aber wenn es kacke ist, auf die ich keinen Bock habe, nein.
Mhm. Ja.
Und da bin ich die allererste Person gewesen. Und ich glaube...
Und ich bin immer die dann gesagt hat, ja, ja, ja. Und dann habe ich zu meiner Managerin gerade gesagt, nee, ich habe eigentlich keinen Bock.
So war ich auch.
Ja, aber das hätte mich voll getriggert, weil ich mir gedacht hätte, so, okay, aber ich wirke voll fake jetzt.
Weil ich sage so, ja, ist alles gut. Und dann muss mein Manager sich irgendwas ausdenken. Und sorry, das ist dieses Katzen-Maus-Spiel.
Ich konnte es nicht über die Lippen bringen.
Ja, alle Parteien wissen, wie das hier gerade abgelaufen ist. Du wolltest mich emotional erpressen, mit Druck aufbauen, dass du direkt zu mir kommst. Ich musste ja sagen, weil du das gemacht hast. Ich gehe zu meinem Manager. Der sagt, nee, das war nicht abgesprochen. Aber eigentlich wissen wir, ich bin gerade zu dem gelaufen.
Ja, eigentlich schon.
Also dann sage ich einfach, nein. Haben wir uns eine halbe Stunde gespart. Und in der Zeit können wir das machen, wofür wir hier sind.
Ja,
so
stimmt,
ganz blöd gesagt.
Aber bei mir ist das Problem, die versuchen mich, also die nutzen dann meine niedliche, süße Art aus. Und die sagen dann so, komm, sagen so 100 Mal los. Und ich bin dann irgendwann so, okay, dann habe ich meine Ruhe.
Ja.
Nicht, aber bei mir ist es einfach so ein Schutzmechanismus gewesen, weil ich mir dann dachte, okay, Leute erwarten eh, dass ich so bin. Deswegen muss ich dir zum Gegenteil überzeugen. Und deswegen habe ich immer Sachen gemacht, die ich eigentlich nie wollte. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich so, ja, okay, scheiß doch drauf. Okay, dann bin ich halt die Arrogante. Ist doch auch cool. Also ist mir scheißegal. Da bin ich halt die Komplizierte. Es ist mir scheißegal. Am Ende des Tages gehe ich nach Hause und ich bin glücklich und muss mich nicht links und rechts beschweren und ausheulen und unzufrieden sein. Weil am Ende muss ich auch dahinter stehen. Nicht die Person, die es aufgenommen hat. Nicht die Agentur, die es geplant hat. Ich muss mit meinem Namen dafür stehen. Und wenn ich mich dann nur darüber abfacke, boah, und ich bin auch so ein richtiger Kopfmensch. Das macht mich dann wahnsinnig. Ich hatte mal irgendwann so eine Situation, 2021 im Dezember, da hatte ich 5 Projekte gleichzeitig und habe immer, weil ich nicht kompliziert sein wollte. Und habe mich dann intern immer abgefuckt. Und mein Körper hat mir das gezeigt. Das war die Zeit, in Berlin, dass du so oft bei mir warst. Da hatte ich doch diese krassen, ich hatte so viel Akne. Ich hatte noch nie wirklich so mit Akne zu kämpfen. Mein Körper hat mir einfach signalisiert, Mädchen, du musst jetzt anfangen, für dich einzustehen oder du bist verloren. Ich habe abgenommen richtig krass. Ich habe so viele Pickel gehabt, aber schon so, wo du gesehen hast, okay, das ist Stress. Das ist so wirklich, weil mein Körper mir sagen möchte, du triffst einfach die falschen Entscheidungen. Und dann, das ist so, nee, boah, das ist auch echt wieder krass, was der Körper einen dann auch signalisiert, ne, in solchen Situationen.
Ja, mein Körper signalisiert mir immer, keine Emotionen zu lassen, weil das ist so unkontrollierbar. Das ist aber einfach wirklich, ich habe in der Therapie einfach ein bisschen zu gut gelernt, zu reflektieren und rational zu sein. Weil das ist einfach, ich weiß nicht, so Emotionen sind so eine Variable, die kannst du halt nicht einberechnen. Ne? Wenn du dich zurücksetzt und das ganz nüchtern betrachtest und ganz objektiv, kannst du ganz klar sagen, okay, das ist logisch. Und das ist auch leicht.
Ja, das stimmt. Ich musste mir in der Therapie immer vorstellen, wie so ein Tier über mir rumfliegt oder so ein Vogel halt und wie der das betrachtet und nicht wie ich das betrachte.
Aber ich finde das immer so witzig, weil meine Cousine, die hat in ihrer Beziehung jetzt ein bisschen was mitgemacht, was ich nicht für gut heiße, aber man kann Leuten eh nicht in ihre Beziehung reinreden, ist wie mit Therapie, Leute müssen sich selber, das müssen ihre Entscheidungen sein, sonst tragen sie diese Entscheidung auch nicht und dann, weißt du, dann hat das auch nicht den Impact, den du mit deinem Rat als guten, ne?
Man will das ja auch nicht hören in dem Moment.
Richtig.
Man will sich ausrollen, aber man will keine Ratschläge hören.
Und die hat mich dann angeschrieben, und jetzt frag mich nicht, welchen Tipp ich dir geben würde in dieser Situation. Ja, hat mich ein bisschen erinnert. Wahrscheinlich hat ihr Therapeut sie das vorher schon gefragt. Auch mit dem kreisenden Vogel.
Ja.
Hat dir das denn geholfen?
Es kommt auf diese Situation
drauf an. Weil man weiß es meistens besser.
Ja.
Das ist das Problem. Man weiß es und man kann nicht anders halten. Und man ist sauer, dass man nicht anders handelt.
Auch ein guter Tipp, den ich gelernt habe, worauf ich mich immer fokussiere, wenn ich eine krasse Emotion habe.
Witzig, weil das wäre auch eine Frage gewesen, die wir dir zum Schluss gestellt hätten.
Ja. Ob Wut oder keine Ahnung was, Traurigkeit. Ich habe immer gesagt, Gefühle vom Körper her gehen nach 25 Minuten weg. Also die schwächen sich nach 15 Minuten gehen die wieder weg. Also du hast nur so ganz krass starke Gefühle für 15 Minuten.
Witzig.
Ihr müsst mal darauf achten, das ist wirklich so. Wenn ich wütend bin oder richtig heule, weil ich ultra traurig bin, so nach 15 Minuten wird alles wieder besser.
Deswegen sagt man ja auch, man soll nie aus Emotionen handeln.
Ja.
Wisst ihr, was witzig ist? Früher habe ich so, als ich in der Sportphase war, eine Apple Watch getragen und ich war ja immer ein bisschen leicht cholerisch, muss man sagen. Ich habe immer gedacht, das ist meine Happy Energy und tatsächlich glaube ich, mein Blutdruck bestätigt das auch, weil mein Puls geht überhaupt gar nicht richtig hoch, wenn ich aggressiv werde und schreie. Ich kriege gar kein Herzklopfen. Während ich beim Heulen, das schießt durch die Decke.
Ja.
Und deswegen glaube ich, kann ich sehr gut Wut und Aggression zulassen, weil es für mich leicht ist, weil das die für mich schwächste Emotion ist. Das ist so leicht. Kannst du gut Wut zulassen?
Oh, ich kann mit Wut super schlecht umgehen.
Echt?
Weil ich dann gerade in der Wut super dumme Sachen mache. Also ich schreibe Nachrichten, die ich besser hätte nicht schreiben sollen. Echt? Und all sowas, ja.
Bei mir ist es immer umgekehrt. Ich bin, wenn ich wütend bin, bin ich ehrlich zu mir selber. Also, ja, weil ich einfach dieser People-Pleaser bin. Und dann, wenn ich richtig sauer bin und ich bin auch sehr impulsiv, dann
weißt du, was du
dann
willst.
Dann weiß ich erstmal, was ich will. Und dann bin ich auch sauer auf mich. Ich bin nicht sauer auf die andere Person. Also ich bin gar nicht so aufgebracht, weil ich mir denke, Mann, du hast mir das und das angetan. Ich bin jetzt in dieser Situation wegen dir. Sondern ich denke mir, boah, du hast es wieder zugelassen, dass du in dieser Situation steckst.
Das verstehe ich. Das ist bei mir aber auch so. Ja.
Nee, ich finde schon den Fahrradfahrer scheiße.
Den finde ich auch scheiße.
Also die finde ich auch alles scheiße. Vor allem in Berlin.
Oh. Ja, die können ja Spinning machen. Egal, lassen wir das. Deinen wunderschönen Rat, möchtest du den noch einmal zusammenfassen als schönen Abschluss?
Einen wunderschönen Rat.
Oder du hast uns einen schönen Rat gegeben, aber was war denn der beste Rat, der dir jemals gegeben worden ist?
Oh, was?
Schwer, ne?
Eigentlich der beste Rat, wo ich auch immer dran versuche zu denken, ist, dass Gefühle kommen und gehen erstmal und dass das Leben einfach eine Achterbahn ist. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Und
aber sie fährt weiter.
Genau, sie fährt weiter und es ist bei jedem anderen Menschen auf dieser Welt auch so. Nicht nur bei uns, also nicht nur bei dir selbst.
Und wie langweilig sind diese.
Und wenn es runtergeht, muss es halt auch irgendwann wieder hochgehen, damit es auch vielleicht mal wieder runtergeht, aber dann wird es auch wieder hochgehen. Ist die ganze Zeit so. Ich bin auch gerade in so einer Runterphase, aber ich weiß, irgendwann, da geht das wieder nach oben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also mit diesem Mindset und dieser.
Und wie du noch dabei am Lächeln wirst.
Ja, ich aber das Lächeln ist ein Schutzmechanismus, habe ich gelernt in meiner Therapie.
Kenn ich.
Ja.
Kenn ich sehr gut.
Ja, so wie ich eben, als ich nicht wusste, was ich sagen soll zu den Scherben und der Axt.
Ja.
Weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Eine allerletzte Frage.
Wie?
Die vielleicht diebste Frage heute hier an diesem Tisch. Wie isst du deine Ramennudeln?
Am liebsten.
Mit Sriracha-Soße drin und Ketchup.
Hier wird nicht diskriminiert, hier kann jeder seine Ramennudeln essen, wie er möchte.
Okay.
Nur ein kleiner Tipp von mir, es gibt zwei Sriracha-Soßen, es gibt eine mit einer Gans und es gibt eine mit dem Hahn.
Ja, ich
Die mit dem Hahn ist besser.
Ja, okay. Ich weiß nicht, welche ich habe. Ich gucke direkt, wenn ich zu Hause bin.
In dem Sinne hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Danke an dich, liebe Betty.
Danke an euch.
Vor allem für deine Offenheit. Danke fürs Inspirieren auf jeden Fall. Danke, dass du hier warst. Und wir hoffen, es war auch angenehm für euch.
Und bis zur nächsten Woche könnt ihr sehr gerne eine Bewertung abgeben. Überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und uns unter Yumyum Hustlers auf Instagram und TikTok folgen. Tschüss.
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 Mua.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.